Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Der kommt aus Matthäus, Kapitel 6, Vers 19 bis 21. Und dann lese ich noch den Vers 24. Häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen.
Wir sind vor ein paar Wochen nach der Sommerpause mit einer neuen Reihe gestartet, wo wir die Vision 2020 angeschaut haben. Die Vision, wo wir als Kirche 2020 sein wollen. Und ich weiß nicht, was euch davon hängen geblieben ist. Vielleicht sind es die Zahlen, die wir genannt haben, wie viele Gottesdienstbesucher wir haben wollen, wie viele Kleingruppen wir haben wollen, wie viele Standorte. Aber das Wichtigste an dieser Vision ist eigentlich nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und deswegen sind wir eingestiegen mit der Predigtreihe aus der Bergpredigt, aus einer Predigt, die Jesus gehalten hat, wo er seine Vision für die Menschheit darstellt. Und das ist auch unsere Vision. Und in dieser Vision hat er eine bestimmte Art von Mensch beschrieben, einen bestimmten Charakter beschrieben. Menschen, die sanftmütig sind, Menschen, denen Gerechtigkeit wichtig ist, Menschen, die barmherzig sind, Menschen, die Licht ins Dunkel bringen, die Salz sind für die Welt. Das heißt, es geht bei dieser Vision um eine Art von Mensch, die wir sein wollen, um eine Art von Gemeinschaft, die wir sein wollen. Und wenn wir diese Qualität haben, dann wollen wir davon auch mehr Quantität. Aber das Zentrale ist erstmal, wir wollen eine gewisse Art von Kirche sein, eine gewisse Art von Mensch sein. Und zwar eine, wie Jesus sie sich vorgestellt hat. Und wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, oder man kann anders sagen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, dann definiert er eine neue Normalität. Und zwar Gottes Normalität. Und die ist anders als das, was für uns alle normal ist. Also wenn man Jesus nachfolgt, dann sieht das anders aus. Ganz praktisch. Dann geht man anders mit Geld um, dann setzt man andere Prioritäten, dann setzt man seine Zeit anders ein, dann geht man anders mit seinen Talenten und Gaben um, mit seinen Emotionen, man arbeitet anders, man geht auch anders mit Zweifel und mit Versagen um. Es wird ganz, ganz praktisch. Und wir starten heute eine neue Reihe, in der wir genau diese Sachen alle anschauen werden. Wir haben diese Reihe genannt Mein Leben und, meine Zeit, mein Geld und, diese ganzen Sachen, wo wir anschauen wollen, was heißt es praktisch, Jesus nachzufolgen. Wie sieht der Mensch aus, der Jesus nachfolgt? Und ich hoffe und bin überzeugt, dass das für uns alle auch sehr herausfordernd wird. Und es gibt eine Grundvoraussetzung hinter dieser Reihe. Also wir haben es genannt, mein Leben und, aber genau genommen müsste es eigentlich heißen, sein Leben und sein Geld, sein Leben und seine Zeit, weil die Bibel die Grundannahme macht, dass eigentlich alles, was wir haben, nicht uns selbst gehört, sondern Gott gehört. Und alles, was wir haben, ist uns anvertraut. Das heißt, wir sind Verwalter, nicht Eigentümer von dem, was wir haben. Und das bedeutet, dass keiner von uns in der Lage ist, Gott irgendwas zu geben, weil es ihm schon gehört. Und dass keiner von uns Gott irgendwie helfen kann oder ihm was geben kann, was er braucht oder was er nicht schon hätte. Sondern ihm gehört alles und alles, was wir haben, ist von ihm anvertraut, ist von ihm geschenkt. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Und heute wollen wir das Thema anschauen, Geld. Mein Leben und mein Geld, was mache ich mit meinem Geld? Wofür investiere ich das? Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, mich um das Thema Geld, Sparen, Altersvorsorge, Versicherung damit auseinanderzusetzen. Und ich war auf irgendeiner Internetseite und da gab es so ein Angebot, ja, man kann hier diesen Finanzberater kostenlos zu sich ins Haus holen und er erzählt einem dann ein bisschen was. Normalerweise bin ich da immer skeptisch, aber irgendwie habe ich an dem Tag gedacht, na, machst du einfach mal und schaust, was passiert. Und hatte dann den ersten Termin mit diesem Typen, sehr nett. Und morgen wäre jetzt der zweite Termin gewesen, wo er mir dann schon konkreter Vorschläge unterbreitet, wie ich dann anlegen kann, vorsorgen kann und so weiter. Und ich habe gemerkt, ich bin irgendwie noch nicht so weit. Es ist total cool, dass wir jetzt dieses Thema in der Predigtreihe haben, mein Geld, wie gehe ich damit um? Wird auch nächsten Sonntag Thema sein. Und ich habe gemerkt, hey, ich muss mir noch ein bisschen klarer werden über meine Prioritäten, das, was mir wichtig ist. Und ich möchte noch ein bisschen besser verstehen, was Gott eigentlich möchte, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und deswegen habe ich diesen Termin morgen um einen Monat nach hinten verschoben, weil ich will, dass nicht nur dieser Typ mein Finanzberater ist, sondern dass Gott mein Finanzberater wird. Und dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, dass Jesus der weiseste Mensch war, der je gelebt hat. Und ich glaube, dass er deshalb auch der beste Finanzberater ist, den es hier gegeben hat. Dass er wie kein anderer verstanden hat, wie Geld funktioniert, was Geld mit uns macht und was für uns wichtig ist. Jesus weiß, wie unser Herz funktioniert. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, wer ist dein Finanzberater? Und kommt da irgendwo Jesus vor? Und der Text, den wir eben gehört haben, da sagt Jesus ganz konkret viel zu Geld und das wollen wir jetzt anschauen. Und ich habe drei Punkte, die in diesem Text stecken. Das erste ist, und die sind provokant, aber das ist so, weil Jesus auch provokant ist, jeder hat einen Gott, die Frage ist nur welcher. Das war Vers 24. Dann jeder investiert, die Frage ist nur, worin er investiert. Und das dritte ist, jeder hängt sein Herz an etwas, die Frage ist nur, woran er es hängt. Also das erste, jeder hat einen Gott, die Frage ist nur, welcher. Die Bibel verteufelt nicht an sich das Geld. Und das denken wahrscheinlich einige von uns hier. Dass wenn man fromm ist oder wenn man die Bibel liest, dass irgendwie Geld an sich ist, man sollte nicht so viel davon haben, das ist irgendwie eine dreckige Sache, man sollte sich davon fernhalten. Und vielleicht kennt ihr auch den Spruch, Geld ist die Wurzel alles Bösen. Und das kommt auch aus der Bibel. Aber wenn man nachschaut, dann steht das gar nicht so in der Bibel, sondern da steht es ein bisschen anders. Da steht nicht, Geld ist die Wurzel alles Bösen, sondern die Liebe zum Geld ist eine Wurzel von allem erdenklichen Bösen. Das sind zwei Unterschiede. Zum einen steht in der Bibel nicht, dass Geld die einzige Wurzel ist von allem Bösen, sondern es ist eine Wurzel von bösen Dingen in der Welt und es gibt noch ganz viele andere Quellen von Bösen. Und das andere ist, dass die Bibel nicht sagt, das Geld ist die Wurzel des Bösen, sondern die Liebe zum Geld. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, die Frage ist nicht, ist Geld schlecht oder nicht? Die Bibel sagt, Geld ist nicht schlecht. Sondern die Frage ist, was für einen Stellenwert hat das Geld in deinem Leben? Die Bibel ist voll von reichen Menschen, die positiv dargestellt werden. Abraham war unglaublich reich. Salomo war unglaublich reich. Es gab viele reiche Frauen, die Jesus nachgefolgt sind und ihm gedient haben, auch finanziell ihn unterstützt haben. Und Jesus hat nicht von ihnen verlangt, dass sie alles verkaufen. Hat sie nicht abgewertet. Josef von Arimathea, das war der, der Jesus begraben hat, war ein reicher Mann. Das wäre nicht möglich gewesen ohne seine Kohle. In der ersten Gemeinde gab es reiche Leute. Lydia war eine reiche Geschäftsfrau in einer der ersten Gemeinden. Es ist nicht an sich falsch, reich zu sein. Sondern die Frage ist, welchen Stellenwert hat Geld in deinem Leben? Jetzt ist es so, ich kenne niemanden, der von sich sagt, ich bin geldgierig. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist geldgierig, dann erwarte ich keine Meldung. Weil wir wissen, das klingt nicht gut und das sagt man nicht und es ist irgendwie nicht attraktiv. Man sieht sich nicht in diesem Licht. Aber wir sollten den Einfluss unserer Konsumgesellschaft auf uns nicht unterschätzen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Geld die Welt regiert. Wo Konsum das ist, was die Wirtschaft antreibt, wo wir ständig bombardiert werden mit Werbung. Wir leben in einem System und es macht etwas mit uns. Und wir bilden uns was ein, wenn wir denken, dass wir völlig unabhängig sind und unbeeinflusst sind von diesem System. Einer hat mal gesagt, viele scharfsinnige Beobachter haben gesehen, dass die größte Gefahr für das Christentum in der westlichen Welt nicht Ideologien sind, wie der Marxismus oder der Islam oder New Age-Bewegung oder der Humanismus, sondern der alles durchdringende Materialismus unserer wohlhabenden Gesellschaft. Und ich glaube, da ist was Wahres dran, dass die größte Gefahr für das Christsein und den christlichen Glauben in der westlichen Welt die Konsumgesellschaft ist, der Materialismus. Und jetzt wollen wir es mal ganz persönlich zuspitzen, wie das Jesus auch hier macht, und die Frage stellen, welchen Stellenwert hat das Geld denn eigentlich in meinem Leben? Und ich möchte einfach mal ein paar Fragen stellen. Nimmt dir dein Geld deine Zukunftsangst? Beruhigt dich deine finanzielle Absicherung? Geht es dir gut, wenn es deinem Konto gut geht? Fühlst du dich bedeutsam, weil du dir gewisse Sachen leisten kannst? Bist du total unzufrieden und beneidest andere, weil sie mehr haben als du? Wenn man sich mal ehrlich diese Fragen stellt, kann man mal ein Gefühl dafür kriegen, was für einen Einfluss Geld hat. Wenn das so ist, wenn du auf eine dieser Fragen ja oder vielleicht antwortest, dann vertraust du auf Geld. Dann holst du dir deine Sicherheit daher. Dann definierst du dich ein Stück weit darüber. Und Jesus benutzt hier ein anderes Bild für die Rolle von Geld, von der Rolle, die Geld in unserem Leben spielen kann. Und zwar das Bild vom Herren und vom Sklaven und vom Dienen. Ja, der Satz am Schluss war, du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das heißt, Jesus sagt, Geld kann eine Macht sein in unserem Leben, die Einfluss auf uns ausübt und die uns kontrolliert. Ist es wirklich so? Ich möchte Ihnen nochmal ein paar Fragen stellen. Sind die finanziellen Auswirkungen von einer Entscheidung immer das Erste, woran du denkst? Angenommen, du lädst jemanden ein. Ist das Erste, was du denkst, oh, wie viel wird mich das kosten? Oder jemand übernachtet bei dir. Oh, wie viel wird das an Nebenkosten zusätzlich bedeuten? Ja? Oder jemand leiht sich dein Auto aus. Oh, was heißt das für die Spritkosten? Ja? Oder du lässt deine Frau einkaufen gehen und denkst sofort, oh, was hat das für Folgekosten? Also ist das Geld immer das Erste, woran du denkst bei allen Entscheidungen, bei allen Sachen? Und dann noch entscheidender ist, wie leitend sind denn diese finanziellen Aspekte bei deinen Entscheidungen? Spielt es eine Rolle bei der Partnerwahl oder der Familienplanung? Ist das Erste, was entscheidet, das Geld? Werden alle deine Karriereentscheidungen nur nach dem Geld ausgerichtet? Wo es mehr Gehalt gibt, wo mehr für dich bei rausspringt? Ich sage nicht, und Jesus sagt auch nicht, dass finanzielle Überlegungen keine Rolle spielen sollen. Das ist wichtig, das gehört zum Leben dazu. Aber wenn die immer oben aufliegen, wenn es das allererste ist, worüber du nachdenkst, und wenn das das Ausschlaggebende ist für deine Entscheidung, dann bestimmt es dich unbewusst. Dann kontrolliert es dich. Dann ist Geld dein Herr und du bist der Sklave vom Geld. Dann ist Geld mehr als ein Mittel zum Zweck. Die Bibel würde sagen, Geld ist ein Götze. Es nimmt den Status von Gott ein. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch die Luther-Übersetzung im Ohr, wo es heißt, du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Weil im Griechischen hier nicht das normale Wort für Geld verwendet wird, sondern Mammon, das ist ein Wort aus einer anderen Sprache. Und das bedeutet, dass dieses Geld nicht einfach nur Geld ist, sondern eben diesen Gottstatus annimmt. Dass es etwas ist, was man anbetet, dem man dient. Und jetzt ist es total entscheidend, du kannst arm sein und trotzdem Geld anbeten und du kannst reich sein und Geld nicht anbeten. Also entscheidend ist nicht, wie viel du hast, sondern welche Rolle es spielt. Ich habe mal, als ich in China war, mit einem Typen geredet. Wir haben uns im McDonald's getroffen. Super netter Kerl und der hat mir ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und er hatte als Kind echt bittere Armut erlebt. Und er war jetzt drauf aus, um jeden Preis Geld zu machen. Weil er gesagt hat, das schlimmste Übel in der Welt und das schlimmste, was ich erlebt habe, ist arm zu sein. Und mein Retter und meine Lösung dafür ist, Geld zu bekommen. Und er hat deswegen alles nach dem Geld ausgewählt. Was er studiert, wohin er zieht, welchen Job er nehmen will. Es war alles am Geld festgemacht. Geld hat ihn regiert. Und ich habe mit ihm geredet und habe ihm gesagt, hey, Geld wird dich nicht glücklich machen. Und habe ihm das versucht zu erklären und er hat zugestimmt. Dann habe ich gesagt, hey, Geld ist übrigens auch nicht total sicher. Du kannst Geld auch verlieren. Hat er mir zugestimmt. Und ich habe versucht, ein bisschen zu erklären, dass ich glaube, dass das keine gute Entwicklung für ihn ist, sich auf diese Schiene zu begeben. Und ich dachte, wow, es geht voll gut, dieses Gespräch. Und dann am Schluss meint er plötzlich, aber weißt du was? Geld ist einfach das Wichtigste. Ich muss mehr Geld haben. Und ich dachte so, ey, jetzt die letzten 10, 15 Minuten, wofür war das jetzt eigentlich alles? Wenn Geld so einen Stellenwert in unserem Leben hat, dann ist es nicht etwas, was wir uns einfach ausreden können, sondern Götzen haben Macht in unserem Leben. Und diese Macht lässt sich nicht einfach so brechen. Es braucht dafür eine Alternative. Es braucht etwas, was an die Stelle vom Geld tritt. Und das Krasse ist, du kannst nicht an Gott glauben und trotzdem einen Gott haben. Wenn Geld dich kontrolliert und Geld dein Gott ist, ist es egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, du hast einen Gott. So wie Jesus es definiert. Und umgekehrt kannst du an den Gott der Bibel glauben, aber effektiv in deinem Leben vertraust du dem Geld. Und dann ist das Geld dein Gott und nicht der Gott der Bibel. Das heißt, wie du mit deiner Kreditkarte umgehst, deiner EC-Karte, deinem Portemonnaie, wie du Entscheidungen triffst unter der Woche, bestimmt, wer dein Gott ist und wen du anbetest. Und wenn du unter der Woche dem Geld dienst, kannst du sonntags nicht Gott dienen. Dann bist du vielleicht in der Gottesdienstveranstaltung, aber es ist kein wahrer Gottesdienst. Es ist keine wahre Anbetung. Und Jesus sagt, wenn es darum geht, wer die Kontrolle in deinem Leben hat, wer deine Entscheidung bestimmt, wer an oberster Stelle steht, dann musst du dich entscheiden. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht Geld haben und Gott. Es geht nicht. Du musst dich entscheiden, wem willst du mehr vertrauen? Und ich möchte Werbung machen für den Gott der Bibel. Geld kann dich nicht vor Schicksalsschlägen bewahren. Mit Geld kannst du dir auch keine Liebe kaufen, nur geheuchelte Liebe, aber keine echte Liebe. Geld wird dich auch nicht glücklich machen, das belegen Studien. Aber der Gott der Bibel, der kann dich bewahren vor Unheil, der kann dir echte Liebe schenken und er kann dir echte Freude schenken. Und er ist eine viel größere Sicherheit, als die Geld jemals bieten kann. Der zweite Punkt, jeder investiert, die Frage ist nur, wo rein. Das sind die ersten Verse. Und ich finde es total cool, dass die Bibel pro Investition ist. Also Jesus sagt hier gar nicht, gib alles weg, was du hast. Verkauf alles, was du hast. Und du solltest nichts sparen und du solltest nichts anhäufen und du solltest nichts anlegen, weil das ist egoistisch. Sondern Jesus sagt, nee, du sollst dir Schätze sammeln. Sammel dir Schätze, häufe dir Schätze an, investiere, lege an, spare. Aber er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Das eine ist, du kannst dir auf der Erde Schätze sammeln und das andere ist im Himmel. Das heißt, die Bibel ist nicht gegen Investieren, sondern sie stellt die Frage, was ist denn die sinnvolle Investition? Was ist die bessere Investition? Und der Unterschied ist die Nachhaltigkeit. Im einen Fall sagt Jesus, deine ganzen materiellen Sachen, dein Geld, da können Motten dran, Würmer dran, da können Diebe dran. Es kann dir jedes Mal flöten gehen, jederzeit. Das ist unsicher. Es ist nicht nachhaltig. Aber die Schätze im Himmel, die sind unantastbar. Die gehen nicht einfach so kaputt. Die sind nachhaltig, die bleiben bestehen. Die werden nicht von Motten und Würmern zerfressen. Die können nicht gestohlen werden. Und ich glaube, wenn Jesus heute zu uns sprechen würde, würde er sagen, schau mal, ist dir schon mal was gestohlen worden? Wem ist hier schon mal was gestohlen worden? Ziemlich viele. Wenn man in Potsdam lebt, ist das irgendwann unvermeidlich, zumindest wenn man Fahrradbesitzer ist. Dinge können so schnell weg sein. Vielleicht bricht gerade jetzt jemand bei dir zu Hause ein. Nee, denk nicht drüber nach. Aber es ist unsicher. Wer weiß, wann was passiert? Es kann immer passieren, dass Dinge einfach weg sind. Sagst du, naja, wenn mein Geld bei der Bank ist, dann ist es sicher. Wirklich? Wie viele Wirtschaftskrisen hat es gegeben? Wie labil ist dieses System? Es ist doch das Thema die ganze Zeit in den Nachrichten. Und ich fand es richtig krass, wie das so praktisch dann auch wird für die Griechen, die griechischen Rentner, die mehrere Tage lang von der Bank einfach kein Geld mehr abheben konnten, weil kein Geld da war. Und die haben dann überlegt, ich habe zu Hause noch 100 Euro. Die konnten sich dann ausrechnen, für wie viele Tage Essen das noch reicht. Sind am nächsten Tag wieder zur Bank, gab wieder kein Geld und die wussten nicht, wann es wieder Geld gibt. Und dann wird das richtig existenziell. Und du denkst dir, aber ich habe doch meine Rente sicher. Was wäre passiert, wenn das alles zusammengebrochen wäre? Oder du hast Aktien, sichere Aktien natürlich, nicht diese risikoreichen Aktien. Nee, muss schon bei VW sein, dieser Konzern, der wirklich sicher ist, ja, und groß ist und wo man weiß, das ist in jedem sicheren Fonds drin, VW-Aktien. Ja, da investiere ich. Ein Skandal, eine Kleinigkeit und die Aktien brechen ein und wir haben Wertverlust von Milliarden. Ist das deine Sicherheit? Nichts ist sicher in dieser Welt. Das ist das, was Jesus sagt. Nichts ist in dieser Welt sicher. Und das Witzige ist, jeder Finanzberater wird dir sagen, es ist unverantwortlich, wenn du nicht für dein Alter vorsorgst, wenn du nicht irgendwie sparst und anlegst. Und jeder Berater wird dir sagen, wenn du die Wahl hast zwischen zwei Anlageformen, eine ist total risikoreich und kann sehr, sehr gut sein, wahrscheinlich wirst du sogar alles verlieren und die andere ist total sicher, dann wird dir jeder Berater sagen, ja, nimm die sichere Variante. Und Jesus argumentiert genauso rational und logisch. Er sagt, überleg dir, was ist nachhaltig, was bringt dir wirklich was und was ist sicher. Er sagt, es ist unverantwortlich, nur für dieses Leben vorzusorgen. Er hat es mal so ausgedrückt, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Jesus fordert uns heraus zu sagen, denk nicht so kurzfristig, denk nicht nur an dieses Leben, denk nicht nur an die nächsten 10 Jahre, denk auch nicht nur an deine Rente, sondern denk auch mal an die Ewigkeit und überleg dir, was ist da eine sinnvolle, nachhaltige Anlage für dein Leben? Wo macht es wirklich Sinn, Schätze zu sammeln und wo ist es wirklich sicher? Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die mich sehr bewegt hat, die das sehr eindrücklich macht. Und zwar ist es eine Geschichte von einem Geschäftsmann. Der heißt Stripling. Also ein Autor erzählt diese Geschichte von J.C. Stripling und dem Börsenkrach von 1929 in Amerika. Vor der Wirtschaftskrise war Stripling ein reicher texanischer Rancher. Er besaß sehr viel Land, tausende Rinder und ein Vermögen in Aktien und Wertpapieren. Während dieser Zeit gab er $150,000 für den Bau eines Mädchenwohnheims am Gelände des Mary Harding Baylor College, einer baptistischen Hochschule in Texas. Dann kam die Wirtschaftskrise. Stripling verlor sein gesamtes Vermögen. Er war praktisch in Armut gestürzt. Eines Tages im Jahr 1933 trat ein Mann an die Seite des alten, abgenützten Ford von Stripling und sprach zu ihm und seiner Frau. Pastor Brandon erklärte, dass er gerade eine Gruppe von Mädchen chauffiert hatte, die sich im College einschrieben. Er hatte eine Nacht dort verbracht und wollte jetzt Stripling für das Geschenk der Schule danken. Stripling war einige Minuten lang still, während sich seine Augen mit Tränen füllten. Dann sagte er: "Das ist alles, was wir aus einem riesigen Vermögen bewahren konnten. Was wir weggegeben haben, ist das, was wir für immer behalten konnten." Dann fügte er diese Herausforderung hinzu: "Prediger, sagt den Leuten, dass sie so viel wie möglich dem Königreich Gottes geben, solange sie es haben. Ich wünschte, ich hätte mehr gegeben." Dieser Typ hat entdeckt, dass das, was wirklich nachhaltig war, die Investition in dieses Mädchen, in diese Mädchenschule. Und sein ganzes Vermögen, alles, was er hatte, war von einem Tag auf den anderen weg. Das andere ist geblieben. Wie sieht es konkret aus, Schätze im Himmel zu sammeln, nachhaltig zu investieren, statt auf der Erde? Ich möchte euch ein paar konkrete Beispiele geben, wie wir das machen können. Die Bibel kennt ein Prinzip, das nennt sie der Zehnte, das heißt, dass man den zehnten Teil weggibt. Das heißt, im Alten Testament haben die Israeliten von ihrem Einkommen immer 10% an Gott gegeben. Und das war damals in Naturalien, das heißt, von dem Ertrag des Feldes haben sie 10% weggegeben und von den Herden, von den Tieren, die neu geworfen wurden, haben sie 10% weggegeben. Und dieses Prinzip ist ein Prinzip, was Gott reingelegt hat, was total sinnvoll ist und total gut ist, weil es uns immer wieder daran erinnert, wem eigentlich alles gehört, was wir haben, und weil es uns immer herausfordert, Prioritäten zu setzen. Also die Leute damals sollten nicht überlegen, okay, was brauche ich jetzt zum Leben und was möchte ich mir diesen Monat anschaffen und was dann noch übrig bleibt, da kann ich dann überlegen, ob ich das vielleicht dann irgendwie spende oder weggebe, sondern die Idee war, als allererstes, in dem Moment, wo dein Einkommen reinkommt, gibst du direkt mal 10% weg. Die sind direkt zur Seite gelegt, die stehen nicht mehr zur Verfügung. Und mit dem Rest überlegst du jetzt, wie komme ich damit klar. Dadurch drücke ich mit meinem Geld aus, wer der Wichtigste ist in meinem Leben, wo meine Priorität wirklich ist. Das ist ein gutes Prinzip. Aber schon im Alten Testament haben die Leute mehr gegeben, weil es darüber hinaus noch freiwillige Gaben gab. Und viele Leute denken, 10% ist das Ding, was man geben muss, nicht mehr, nicht weniger. Aber im Neuen Testament finden wir nirgendwo diese Regel, dass man 10% geben soll. Und ich finde es spannend, darüber nachzudenken. Schon im Alten Testament haben die Leute mehr gegeben, weil sie noch freiwillige Gaben gegeben haben. Wenn man sich jetzt überlegt, wie viel mehr wir von Gott wissen im Neuen Testament im Vergleich zum Alten Testament. Wir kennen viel mehr von seiner Liebe, von seiner Großzügigkeit. Uns ist viel mehr geschenkt worden. Dann ist es eigentlich logisch, dass wir sagen, im Neuen Testament darf es ruhig auch mehr sein als 10%. Jemand hat mal gesagt, 10% sollten nicht die Decke sein, nach der wir uns ausstrecken, sondern der Boden, auf dem wir stehen. Sehr herausfordernd, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Ja, also die Herausforderung ist, nicht deinen Lebensstandard zu erhöhen, sondern deinen Gebensstandard. Erhöhe nicht deinen Lebensstandard, sondern deinen Gebensstandard. Also das ist eine Art, wie wir konkret Schätze im Himmel sammeln können, ist, dass wir das zu einer Priorität machen, das Geben, und überlegen, wie kann ich eigentlich noch mehr geben, als ich jetzt schon gebe. Das Zweite ist, dass wir uns überlegen, wohin will ich es denn geben? Was sind denn wirklich wichtige Sachen? Und die Bibel sagt uns, dass es Dinge gibt, die ewig bleiben, die wirklich wichtig sind. Ich habe schon zitiert, dass Jesus sagt, was nützt es dir, wenn du die Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Nach der Bibel sind Menschen ewig. Wir haben nach dem Tod ein Leben und wir leben ewig. Und was wir in diesem Leben machen, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das heißt, wenn wir da investieren, wofür die Ewigkeit was bei rausspringt, dann ist das eine sinnvolle, nachhaltige Investition. Die Bibel redet nicht nur von physischer Armut, sondern von geistlicher Armut. Ja? Unsere Seelen können verarmt sein. Es kann seelische Not geben, genauso wie materielle Not. Und ich glaube, da rein zu investieren, ist nachhaltig. Das heißt, überleg dir, wenn du überlegst, wo gebe ich mein Geld hin, sind es Sachen, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo das Evangelium gepredigt wird. Etwas, was Menschenherzen verändert. Was Auswirkungen hat für die Ewigkeit. Und das Dritte ist aber ganz praktisch auch die materielle und physische Armut und Not in dieser Welt, wo die Bibel uns auffordert, wir sollen das im Blick haben. Wir sollen ganz praktisch auch helfen. Und das können, wir haben das auch oft hier gemacht, wir haben für die Flüchtlinge gespendet, gesammelt, für die Katastrophe in Nepal. Und das sollte eigentlich dazugehören, dass wir bewegt werden von dem Leid in der Welt und sagen, was können wir dazu beitragen, so klein das ist, um ein wenig zu lindern, um ein wenig dazu beizutragen. Aber wir können Schätze im Himmel sammeln, ganz ohne Geld. Und das ist total wichtig. Geld ist nicht das Einzige, was du geben kannst. Du kannst Menschen deine Zeit schenken und Zeit investieren in Menschen. Du kannst Leuten dein Haus, deine Wohnung öffnen. Du kannst Leute zum Essen einladen. Vielleicht hast du Dinge in deinem Besitz, die du geben kannst und die du investieren kannst. Und ich finde es krass, wie in der Bibel immer wieder betont wird, dass Liebe das ist, was bleibt. Die drei größten Dinge, die drei wichtigsten Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe, die ewig bleiben. Und die Liebe ist das Größte davon. Und Jesus hat mal gesagt, wer jemanden, der Durst hat, ein Glas Wasser gibt, der hat es mir getan. Und das ist was Jesus hochhält und woran er sich erinnert und was Ewigkeitswert hat. Wenn wir lieben, wird das bleiben. Das heißt, zu lieben, andere zu lieben, Gott zu lieben, das ist eine Art, wie wir nachhaltig Schätze im Himmel sammeln. Und der dritte Punkt, jeder hängt sein Herz an etwas, die Frage ist nur, woran. Es ist interessant, wie Jesus das begründet, ja, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen und nicht auf der Erde. Er sagt nicht, mach das, damit du ein guter Mensch bist. Mach das, damit du dir abends in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ich habe gespendet, ich war großzügig, ich bin ein guter Mensch. Mach das auch nicht, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen, wenn du irgendwie schlimme Bilder im Fernsehen siehst und dann denkst, hast du irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass es dir besser geht als anderen? Und dann sagt Jesus, deswegen sollst du geben, weil dann hast du ein besseres Gewissen. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, investier, gib Geld weg oder investiere in den Himmel, damit Gott dich akzeptiert. Weil nur wenn du das machst, wird dich Gott akzeptieren. Sagt er das nicht. Es ist umgekehrt. Gott hat uns schon akzeptiert, ohne dass wir irgendwas gemacht haben und gegeben haben. Und durch das, was er getan hat, er kann uns ein schlechtes Gewissen wegnehmen, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Gott kann uns ein reines Gewissen einfach so schenken. Die gute Nachricht ist, Gott macht aus schlechten Menschen gute Menschen. Einfach so. Durch das, was er am Kreuz getan hat. Ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Wie begründet Jesus also, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen und nicht auf der Erde? Nicht auf diese Art und Weise, sondern er sagt, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das ist die Begründung. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Es geht um den Ort des Herzens, woran wir unser Herz hängen. Und das ist total wichtig. Und das ist wie bei dieser Predigt auch total wichtig. Gott geht es nicht um dein Geld. Gott braucht dein Geld gar nicht. Aber er will dein Herz. Für Gott ist nicht entscheidend, was du hast, wie viel du hast, wie wenig du hast. Für Gott ist entscheidend, wer du bist. Und die Schätze, die wir sammeln, die sind ein Indikator für unser Herz. Die sind eine Art Herzdiagnose. An dem, wie du dein Geld ausgibst, an deinem Kontostand, an diesen Entscheidungen kannst du ablesen, wo dein Herz steht. Du kannst damit eine Herzdiagnose durchführen. Und ich möchte euch dazu herausfordern, das mal zu machen, wirklich mal zu schauen, wofür habe ich im letzten Jahr am meisten ausgegeben? Was sind die größten Kostenpunkte? Und dich dann zu fragen, was sagt das eigentlich über mein Herz aus? Was sagt das über mich aus? Ich hatte einen Freund im Studium, der war tendenziell eher sparsam, der hat auch beim Essen gespart, so immer Nudeln gekauft und dann die Tomatensauce aus Tomatenmark und Wasser. Ja, super günstig, schmeckt auch nicht schlecht. Immer so ein bisschen gespart, aber der hatte super teure Gitarren und Anlagen. Ja, da hat er echt richtig Kohle reingesteckt. Das heißt, er hat überall gespart, um das da zu investieren, wo ihm es wirklich wichtig war. Und er war auch ein begnadeter Musiker, ist es noch. Und wir machen das alle. Wir haben Dinge, die uns wichtig sind, wo unser Herz dran hängt, wo unsere Schätze sind. Und da fließt dann auch unser Geld hin. Und die Frage ist, was sind deine wahren Schätze? Und das Überraschende an diesem Satz von Jesus, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, ist die Reihenfolge. Also ich habe immer gedacht, da müsste doch eigentlich stehen, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Aber Jesus dreht sich um, er sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, dein Herz folgt deinem Schatz. Also ich schaue immer regelmäßig die Tagesschau und mich interessieren die Schlagzeilen und mich interessiert das Wetter am Schluss. Aber dazwischen kommen immer zwei Sachen. Das sind einmal die Aktienkurse, der Börsenverlauf und die Lottozahlen. Und die nerven mich an, weil ich will immer direkt das Wetter hören und nicht meine Zeit mit dem Zeug verschwenden. Warum? Ja, ganz einfach. Ich habe keine Aktien, von daher ist es für mich langweilig. Und ich habe auch nicht im Lotto gespielt, deswegen interessiert mich das nicht. Aber sobald du investiert hast in Aktien, wirst du die Nachrichten ganz anders schauen. Dann wird es dich plötzlich richtig interessieren, wie die Aktienkurse verlaufen. Und sobald du einen Lottoschein gekauft hast, wirst du wissen wollen, wie ist denn die Gewinnzahl? Du schaust es dann ganz anders. Warum? Weil du investiert hast in etwas. Und da, wo wir investiert haben, wo wir quasi einen Schatz haben, da haben wir plötzlich ein Interesse. Da denken wir drüber nach. Und da kommt dann auch eine emotionale Reaktion. Wenn die Aktie abstürzt, in die ich investiert habe, dann gibt es eine emotionale Reaktion. Oder wenn die ersten Zahlen von meinem Lottoschein mit der Gewinnzahl übereinstimmen, dann fängt da was an zu brodeln. Dann kommt da eine Aufregung, eine Spannung und eine Vorfreude. Ja, unser Herz folgt unseren Schätzen. Da, wo wir etwas investiert haben, das macht was mit uns. Und Jesus sagt hier, warum sollst du im Himmel investieren und nicht auf der Erde? Warum sollst du so nachhaltig investieren? Weil es eine Art ist, wie du dein Herz beeinflussen kannst. Investitionen können praktisch helfen, dass wir unser Herz neu orientieren. Das heißt, wenn du investiert hast in ein Patenkind oder du gibst an mittendrin oder eine Gemeindegründung und unterstützt das, dann interessiert dich das plötzlich viel mehr, dann wird dir das wichtiger in deinem Leben. Und das ist was total Gutes, wenn uns die Dinge wichtig sind, die wirklich zählen. Und wir können das ganz praktisch antriggern, indem wir unsere Schätze dahin legen, wo unser Herz dann auch hin soll. Aber die wirklich tiefgreifende Veränderung, die passiert nicht einfach, indem wir Geld hier hingeben oder da investieren, sondern unser Herz wird wirklich erst ganz tief verändert, wenn wir Gottes Großzügigkeit entdecken. Und es gibt diesen coolen Vers, den ich total mag. Jesus wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Das ist das Grundprinzip, die Grundbotschaft der Bibel. Jesus war bei Gott, war im Himmel, dem hat das Universum gehört, der hat alles gehabt. Er war der reichste Mensch, Gott der Welt. Und er gibt es auf und wird arm, wird in einem Stall geboren, total demütige Verhältnisse, ohne Vermögen, ohne nichts, damit er uns sein Reichtum schenken kann. Gott hat uns nicht bloß seinen Zehnten gegeben, 10% von dem, was er hat, oder 10% von seinem Sohn. Nee, Gott hat uns seinen einzigen Sohn gegeben. Er hat uns 100% von sich gegeben. Das, was ihm am allerwichtigsten war, das, woran sein Herz hängt, das hat er uns geschenkt, hat er für uns aufgegeben. Es gibt niemanden, der annähernd so großzügig ist wie Gott. Gott ist einfach in sich von seiner Natur aus großzügig. Er verschenkt alles, was er hat. Er verschenkt seinen größten Wert an uns. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn du alles hast, was du brauchst, dann kannst du anfangen, großzügig zu geben. Dann fragst du nicht mehr, was muss ich geben, damit ich irgendwie ein guter Christ bin, damit ich, was weiß ich, sondern fragst du plötzlich, was kann ich geben? Nur Menschen, die reich beschenkt sind, die alles haben, was sie brauchen, die können anfangen, freudig zu geben. Und das ist das, was Gott will. Er will, dass wir zu Menschen werden, die freudige Geber sind, die großzügig sind. Und das Evangelium macht genau das. Es verändert unsere Herzen, wenn wir entdecken, wie reich wir beschenkt sind, dass wir in Gott alles haben, was wir brauchen.